Erster FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Hallo und hallo, herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des ersten FC Köln, Folge 24. Wir nähern uns dem Quartal des 100s zu und ich freue mich heute auf meinen Gast, der Leistungssportler ist, Profisportler, kein Geld mit dem Fußball verdient, zumindest sofern ich das weiß. Vielleicht machst du auch Sportwetten oder sowas, aber ist vor allen Dingen ein bekennender und bekannter Fan des ersten FC Köln und unter anderem deswegen hier. Schön, dass du da bist. Nils Politt ist bei mir.
Ja, danke. Schön, dass ich da bin.
Ich freue mich sehr. Bist ja aus Hürth jetzt hergekommen. Klassischerweise mit dem Fahrrad oder wie kommst du dann von A nach B? Sitzt ja sonst immer auf dem Rad. Vielleicht sagst du, nee, jetzt gönne ich mir, du hast auch eine Vespa, glaube ich, ne?
Ja, genau. Nee, tatsächlich heute hatte ein bisschen Zeitdruck. Deswegen habe ich das Auto schnell genommen und ja, draußen das Wetter ist jetzt auch nicht allzu schön. Deswegen das Auto heute, ja, mein Fortbewegungsmittel.
Du bist Profi-Radsportler, habe ich schon gesagt. Einige Titel schon gewonnen in deiner Karriere. Ich nenne mal nur ein paar. Also, du bist deutscher Meister in den verschiedensten Kategorien schon geworden. Eine Etappe auf der Tour de France 2021 hast du gewonnen. Die 12. Etappe, um genau zu sein. Dieses Jahr bist du sogar mit deinem Team Toursieger geworden. Sicherlich auch mit einer deiner größten Erfolge. Wie fimschig darf so ein Radsportler sein, wenn du sagst, es regnet draußen, müsst ihr dann trotzdem wie beim Fußball bei Wind und Wetter raus oder sagst du, ach komm, heute gehen wir mal drinnen aufs Rad?
Ja gut, wir können uns das ein bisschen natürlich aussuchen. Wir haben ja dadurch, dass wir nicht wie jetzt beim Fußball quasi, wir sind zwar ein Mannschaftssport, aber wir kommen ja von überall her. Also wir wohnen, alle Fahrer vom Team wohnen ja verteilt in Europa und treffen uns ja wirklich dann nur zu den Rennen. Von daher sind wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt halt beim Training. Wir können, klar, wir haben unseren Trainer, unser Teamtrainer, der natürlich uns ganz klare Vorgaben gibt, was wir absolvieren müssen, was wir abspulen müssen. Aber wie wir es halt machen, sind wir natürlich ein bisschen auf uns alleine gestellt und haben natürlich dort auch ja ein bisschen halt den Freiraum halt, wie wir es machen. Klar, es gibt dann mal die Rollentrainer Indoor Session, wo wir halt ja, wo ich dann einfach mal drin fahre. Aber ich bin ehrlich, das mag ich nicht so ganz. Ich fahre auch gerne bei Wind und Wetter und auch bei Regen draußen Rad oder halt auf der Radrennbahn halt ja, die jetzt leider in Köln gerade im Umbau ist, aber wir haben Gott sei Dank in Büttgen bei Neuss noch eine, wo wir dann auch ein paar Runden drehen können.
Die Radrennbahn wird gleich noch ein bisschen Thema werden. Ich habe deinen wichtigsten Titel noch nicht genannt. Sieger der Rund-um-Köln-Tour 2022. Hast hier das prestigeträchtige Rennen gewonnen. Wirklich dein größter Titel. Ich meine, ist ja der größte vielleicht nicht, aber ist ja ein Heimsieg gewesen im Endeffekt, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, klar, da jetzt der Tour de France Etappensieg steht über allem. Ich denke, als Radprofi will jeder irgendwann mal erstmal die Tour de France fahren. Das habe ich jetzt schon 8-mal gemacht. Aber natürlich will auch jeder dort eine Etappe gewinnen. Und das habe ich halt 2021 geschafft, was natürlich für mich persönlich, für meine Familie komplett ja was ganz Besonderes, was ganz Großes ist. Aber trotzdem natürlich als geborener Kölner rund um Köln das Heimrennen zu gewinnen, ist ja, wie man immer sagt, so wenn man Heimrennen hat, ist der Druck natürlich am größten und 2022 konnte ich den Druck standhalten und habe das Rennen gewonnen. Bin sogar alleine angekommen damals.
Gar kein Zielsprint, ne? Hat sich ja, genau. Früh genug abgesetzt.
Habe ich früh genug abgesetzt und ja, konnte alleine über die Severinsbrücke Richtung Rheinauhafen fahren, wo Start und Ziel war und ja, war natürlich ein super schönes Gefühl, dann ja rund um Köln dann auch gewonnen zu haben.
Gebürtiger Kölner und deswegen unter anderem wahrscheinlich auch FC-Fan. Kommen wir alles in dieser Folge noch drauf zu sprechen. Wir wollen dich natürlich aber auch ein bisschen als Mensch kennenlernen und ja, vielleicht auch so ein bisschen verstehen. Wir sind ja alles Fußballköppe. Wie funktioniert eigentlich so der Radsport? Wie hat der dich geprägt? Aber als allererstes geht's immer knallhart bei uns in die erste Kategorie.
Die Startelf.
Startelf wirst du auch kennen als FC und vor allen Dingen als Fußballfan, ist bei uns ein Entweder-Oder-Spielchen. 11 schnelle Fragen zu Beginn, denke ich, ist klar. Stehplatz oder Sitzplatz?
Ich spiele beim Sitzplatz.
Du musst ja auch deine Beine ein bisschen schonen, ne?
Genau.
Hürth oder Müngersdorf?
Ja gut, weil ich aus in Hürth wohne, Hürth, ja.
Gelbes Trikot oder gelbe Karte?
Ja, dann lieber das gelbe Trikot.
Kriegt man das eigentlich, darfst du das dann mit nach Hause nehmen? Wahrscheinlich schon, oder? Das gelbe, gut, hast du nicht gewonnen. Kriegt man ein Trikot als Etappensieger?
Nee, das nicht. Aber man kommt halt, ja, eine Medaille quasi, eine Etappenmedaille. Die sind natürlich mit nach Hause und bei der Tour de France gibt es immer so einen Löwen und der ist natürlich heiß begehrt und den gibt es auch wirklich nur bei der Tour de France, den kann man nirgendwo anders kaufen. Der ist natürlich auch was ganz Besonderes.
Und wo steht der?
Bei meinen Kindern im Kinderzimmer.
Berg oder Talfahrt?
Lieber die Talfahrt.
Tête de la Cour oder Virage Sud? Weißt du, was Virage Sud ist?
Nee, das weiß ich nicht.
Ich habe extra gegoogelt. Südkurve.
Südkurve. Ja, dann lieber die Südkurve.
Grünes Sprint-Trikot oder rotes FC-Trikot?
Da ich kein Sprinter bin, dann lieber rotes FC-Trikot.
Treten oder beißen?
Treten.
Drahtesel oder Gipsgeißbock?
Boah, Drahtesel.
Etappensieg oder Bundesliga-Aufstieg?
Ja, für mich natürlich der Etappensieg.
Hat man vielleicht auch nur einmal im Leben. In die Bundesliga sind wir ja schon ein paar Mal öfter aufgestiegen. Hoffentlich diese Saison wieder. Auf dem Podest ein Champagner oder dann doch lieber ein Kölsch, wenn du könntest?
Champagner spritzt mehr.
Ja, das stimmt. Aber trinken tust du schon auch noch, oder geht's dann nur um die Show?
Nee, also einen Schluck nimmt man auf jeden Fall, ne? Also erstmal die Show und dann natürlich auch ein Schlückchen trinken.
Ist das generell ein Ding, dass man nach so einem Rennen auch mal Alkohol trinkt? Oder sagt ihr, morgen geht's wieder, keine Ahnung, 600 Kilometer auf die Piste?
Ja gut, in der Saison wird schon auf Alkohol verzichtet. Also jetzt nicht komplett, ne? Also wir stoßen natürlich nach einem Etappensieg oder wenn wir ein Rennen gewonnen haben oder irgendwie ein ganz besonderer Tag ist, stoßen wir natürlich schon an abends. Aber jetzt ist jetzt nicht, dass wir da ja all in gehen.
Die wilden Hotelpartys spart ihr euch dann für den Etappensieg am Ende. Zwei Fragen haben wir noch. Zum Stadion, Fahrrad oder KVB?
Boah, es führt, ist schlechte Verbindung, lieber das Fahrrad.
Und Radrennbahn oder Rhein-Energiestadion?
Ja, es war ja mal eins.
Das ist richtig. Es gab eine Zeit,
also
als das Müngersdorfer umgebaut wurde, genau, dass die Profis im Radstadion gespielt haben. Ja.
Ganz genau. Ja, eigentlich die Radrennbahn, aber wie gesagt, ich liebe beides, ja.
Im FC-Podcast sagst du ausnahmsweise Rhein-Energie-Stadion. Sind das denn auch zwei Orte, die dich so während deiner Jugend und Kindheit begleitet haben?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auf der Radrennbahn quasi ja das Fahrradfahren und so ein bisschen, oder habe ich es auch dort gelernt halt, ne? Gerade auf so einer Radrennbahn fahren ist ja nochmal was anderes, als einfach hier auf der Straße rumzufahren. Von daher, ja, ich war es immer auch dann, immer schöne Momente natürlich dann nach Müngersdorf zu fahren und dort auf der Radrennbahn zu trainieren. Und dann war es natürlich auch ab und zu so, dass dann, der FC dann auch gespielt hat, wenn man dort trainiert hat und die wilde Horde hatte immer noch ihre Räumlichkeiten in der Radrennbahn und da gab es so die ein oder anderen Storys dann, wo es dann Tumulte gab und auf einmal liefen sie über die Bahn drüber und wir waren eigentlich da am Trainieren. Von daher, ja, das waren immer, man ist halt dann direkt so, ja, direkt mit drin halt, ne? Und das ist natürlich schon ganz cool, ja.
Von welcher Zeit sprechen wir da so? Wie alt warst du da?
Boah, das 14, 15 war ich dort. Also 15 Jahre jetzt zurück, ja.
Und konntest du das dann schon einordnen, was da passiert?
Ja, klar konnte man es. Ich meine, ich bin früher schon ins Stadion gegangen und klar kann man es damit einordnen. Das waren immer die Mittwochsspiele, weil mittwochs hatten wir immer quasi Training und dann haben wir trotzdem trainiert, auch wenn der FC dann abends gespielt hat und dann hat die Horde sich da getroffen und man hat immer, wenn man dann runterkam, haben sie immer die Plakate quasi auch unten dann bemalt und sowas halt und ja, quasi haben wir immer die Plakate, die an dem quasi am Wochenende im Stadion hingen, haben wir dann vorher schon gesehen. Wie gesagt, das war eigentlich immer schon mal cool, wie die da auch die Choreos dann halt dann gemacht haben und ja, muss man schon sagen, da haben sie schon immer viel einfallen lassen.
Gab es da schon mal die Überlegung, dass du auch sagst, ach komm, ich in der Südkurve, ich will auch mal eine Ultragruppierung?
ja, also da mein Onkel eine Dauerkarte hat, war ich dann ab und zu auch natürlich mit in der Südkurve, aber halt im Oberrang, nicht unten auf den Stehplätzen.
Ist das auch der Grund, dass du FC-Fan geworden bist, dein Onkel, oder wie kam es dazu, bist du in eine FC-Familie reingewachsen? Wieso bist du überhaupt FC-Fan?
Ja, eigentlich mehr oder weniger, klar. Mein Onkel, der habe ich früher schon mitgenommen, FC-Fan. Die meisten in der Familie sind FC-Fans, außer meinem Opa, der ist Gladbach-Fan.
Ich hörte davon, kommen wir auch noch drauf.
Aber ja, wie gesagt, der FC ist einfach, der bleibt einfach der FC, ja.
Was ist so deine erste Erinnerung? Weißt du noch deinen ersten Stadionbesuch beim FC?
Ja, tatsächlich. Mein erster Stadionbesuch war sogar noch, wo das Müngersdorfer Stadion umgewandelt worden ist in das Rhein-Energiestadion, wo sogar die Tribüne noch quasi neu gebaut worden ist, wo dann zum das weiß ich noch, wie da die Umbauphase war. Das war mein erster Stadionbesuch damals.
Und positives Ergebnis? Kannst du dich daran erinnern?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben oder gemacht haben. Ja, das ist zu lange her.
Wie alt warst du ungefähr?
Oh, auch schwer zu sagen. Also wie gesagt, das ist auch schon weg. Aber ich weiß zu 100% noch, dass die Baustelle da war und ja. Genau.
Bist also auch schon eher im neuen Rhein-Energiestadion erwachsen geworden. Ja. Ich höre immer nur die Geschichten, gerade wenn du sagst Radrennbahn, das war ja dann im Vergleich zu dem weitläufigen, riesigen Müngersdorfer Stadion eher der kleine Hexenkessel daneben an, wo der FC dann ja auch echt erfolgreiche Zeiten nochmal hatte auf der Radrennbahn. Jetzt haben wir das Rhein-Energiestadion, auch ein Schmuckkästchen. Mein erstes Spiel, erzähle ich auch immer gerne, war dann gegen den ersten FC Saarbrücken. Zweitliga-Zeit, auch noch eine Niederlage. Also ja, wir sind ja ungefähr gleich alt. Wir kennen jetzt nicht nur die glorreichen Zeiten vom FC, muss man sagen. Und trotzdem bleibst du treu. Das spricht ja für dich.
Ja.
Oder für den FC.
Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich denke, als FC-Fan, ja, es sind Höhen und Tiefen einfach mit vorprogrammiert. Und ich bin auch fest überzeugt, dass wir den Aufstieg packen können.
Ja. Fußballgott Nils Pollitt. Er soll dich erhören. Polit ist wichtig, ne?
Polit, ganz Polit. Genau.
Habe ich im Intro zum Glück schon mal richtig gesagt. War es denn schon immer vorbestimmt? Dein Vater war auch Radfahrer, ne? Ich habe es rausgesucht bei RV Comedelia 09 Köln.
Ganz genau.
Wo du im Prinzip auch angefangen hast. War das klar, dass du auch Radsportler wirst oder hättest du in einem Paralleluniversum auch Fußballprofi sein können?
Boah. Also klar, ich habe Fußball gespielt. Wie ich denke, jedes Kind. Aber irgendwann haben halt meine Eltern gesagt, pass auf, Junge, entscheid dich, weil ich habe halt Fußball und Radsport gemacht. In den Schülerklassen halt, wo es halt quasi, oder halt, was ist das, F-Jugend halt, wo ich dann auch gespielt habe, D-Jugend. Klar, da einmal die Woche, zweimal die Woche Training. Und dazwischen habe ich dann noch Radtraining ein bisschen was gemacht und dann war immer samstags morgens klar das Fußballspiel und sonntags sind wir zum Radrennen gefahren. Da haben meine Eltern gesagt, ja, irgendwann reicht es auch jetzt, also entweder Fußball oder Radsport. Und ja, ich war ein guter Läufer, aber ohne Ball. Von daher, ich bin immer links außen hoch und runter gelaufen, das konnte ich gut, aber mit dem Ball konnte ich jetzt nicht so super umgehen, dass jetzt da gereicht hätte, Profi zu werden. Von daher habe ich mich dann doch Gott sei Dank für die richtige Sportart entschieden.
Ja. Beim Radsport brauchst du ja wirklich Kondition. Und wenn du sagst, du bist auch beim Fußball links, außen, hoch und runter, war das so eine geburtgegebene Kondition, Ausdauer, die du hattest? Oder ist das antrainiert? Ist das Kopfsache?
Boah, das weiß ich nicht, weil eigentlich war ich auch im Radsport bis in den Juniorenbereich war ich jetzt nicht überragend. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, der wird hundertprozentig Profi. Das kam eher in der U23, habe ich auf einmal eine tüchtige Entwicklung genommen. Also, dass ich einfach einen Entwicklungsschub wahrscheinlich nochmal hatte. Und bin dann dort super Ergebnisse eingefahren und somit habe ich halt mehr meinen Profivertrag halt erarbeitet auch dann natürlich so ein bisschen. Von daher, war es halt in den Juniorenbereichen, bin ich auch deutscher Meister geworden, aber ich war jetzt nicht in Deutschland quasi, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mit einer, wie ich halt jetzt bin, mit einer der besten deutschen Radfahrer. Das waren in den Junioren, waren halt, 20, 30 Leute genauso stark oder wenn nicht sogar besser als ich, ja.
Vor zwei Folgen war Timo Hübers, unser Kapitän im Podcast, der hat was sehr Ähnliches erzählt, dass er sich in der Jugend eigentlich immer nur so von Jahrgang zu Jahrgang gehangelt hat und erst dann so in der U23 einen richtigen Sprung gemacht hat und es da absehbar war, okay, vielleicht reicht's doch für den Profi. Fand ich erstaunlich, weil man ja heutzutage mal denkt, ja, so Profisportler, da ist das von Anfang an in den Genen und die werden gepusht und so. Kannst du dir erklären, warum dann da nochmal irgendwie so ein Entwicklungsschub war?
Im Endeffekt, das ist auch eine coole Story. Mein damaliger Chef, oder ich habe erst eine Ausbildung angefangen bei Alfred Schütte, quasi als Zerspanungsmechaniker. Und da war ich halt in den Juniorenbereich und ich war in der Nationalmannschaft im Radsport, aber ich mit der Firma bin ich halt nicht klargekommen, weil dann muss man auch ins Trainingslager und das hat halt nicht zusammengepasst. Und tatsächlich war es dann so, dass ein damaliger Freund von meinem Onkel uns eingeladen hat, der war bei DPD, bei dem Paketdienst und hat...
Das war Piepen, wir haben DHL als...
Dann piepen wir das. er hatte einen Tisch auch halt quasi in der VIP-Lounge beim FC und hat uns mit eingeladen und dann hat er mich gefragt gehabt, du, wie läuft denn die Ausbildung? Habe ich gedacht, ja, die unterstützen mich jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber gut, machen wir nächste Ausbildung, muss sein und die will ich auch durchziehen. Und dann sagt er am Tisch, du kannst auch Speditionskaufmann werden bei mir. Kein Problem, ich habe noch einen Ausbildungsplatz frei, kannst morgen anfangen. Und dann haben wir quasi vor dem Spiel dann schon ein bisschen verhandelt, während des Spiels ein bisschen verhandelt und tatsächlich einen Tag, oder ich kam dann vom FC-Spiel nach Hause habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich werde die Ausbildung wechseln. Ich werde vom Zerspanungsmechaniker werde ich jetzt Speditionskaufmann. Dann haben die mich natürlich erstmal blöd angeguckt, weil alle Praktiken, die ich gemacht habe, waren halt immer handwerklich und dann komme ich vom Fußball und habe auf einmal die Idee vom FC-Spiel, ich werde jetzt Speditionskaufmann. Hab's tatsächlich durchgezogen. Ja, wir sind einen Tag danach hingefahren, habe bei der anderen Firma gekündigt und bin dann quasi gewechselt und hatte dort natürlich so ein bisschen dann auch wirklich einen Freiraum. Also die haben ja Freiraum halt zum Training gegeben, Urlaub halt für Sonderurlaub halt für Rennen und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, da ich mich einfach viel mehr fokussieren konnte auf das auf den Sport halt und ich denke, das hat mir dann schon dementsprechend schon auf jeden Fall einen Entwicklungsschritt gegeben. Ich konnte in Trainingslager fahren und hatte dort keine Probleme und habe dann mit meiner Ausbildung natürlich dann auch das Radfahren so ein bisschen für mich entdeckt oder neu entdeckt auch und habe dann halt, wie gesagt, einen Riesenschritt gemacht und habe die Ausbildung beendet und bin dann im Jahr drauf dann Profi geworden.
Also kann man sagen, dass der erste FC Köln Anteil daran hat, dass wir einen Deutschen, einen Kölner Tour de France Etappensieger haben?
Ja, tatsächlich, ja. Wie gesagt, wäre ich nicht zum Spiel gegangen und mein damaliger Chef hätte mich nicht eingeladen zu dem Spiel. Weiß ich nicht, ob ich jetzt da gesessen hätte, ja.
Kannst du dich wenigstens an das Spiel erinnern? Oder ist welcher Gegner, welche Partie?
Boah, das ist auch richtig. Ich meine, war Hannover 96 sogar.
Ja. Erstliga, Zweitliga-Zeit?
Boah, auch schwer.
Ist auch nicht so wichtig, aber wenn du da auch Businessgespräche nebenbei führst, dann ist das ja auch nicht so leicht, sich das zu merken. Was würdest du sagen, wie hat dich dann der Radsport weiter in deinem Leben geprägt? Was sind so Radsportler für Persönlichkeiten und wo würdest du dich da einordnen?
Ich habe mir immer vorgenommen, halt wirklich halt der Nier zu bleiben, der ich auch quasi bevor ich Profi geworden bin. Und ich glaube, das kriege ich bis jetzt ganz gut hin.
Ich hätte jetzt von außen gedacht, so Radsportler oder generell diese Ausdauersportler, wir haben eben kurz vor der Aufnahme ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin meinen ersten Marathon gelaufen. Jonas Hector, Ex-FC-Spieler, macht dieses Jahr einen Triathlon, läuft mal eben den Köln-Marathon unter 3 Stunden. Da muss man eine Mischung aus extrem ehrgeizig und auch so ein bisschen verrückt sein. Und ich hätte jetzt gedacht, ich habe eben Statistiken gesehen von dir, dass du in deiner Karriere über 125.000 Kilometer auf dem Rad gesessen hast und das sind nur die Wettbewerbszahlen. Da muss man schon sehr viel Leidenschaft mitbringen.
Oder bist du ein bisschen, ist ein Radsportler ein bisschen durchgeknallt?
Ja, durchgeknallt sind wir auf jeden Fall. Also ja, ganz normal sind wir nicht, ja, wenn man so sieht. Klar, Ehrgeiz muss man da mitbringen, aber ich denke, Ehrgeiz muss man halt überall mitbringen. Ne? Also ist egal, in welcher Branche man ist, ob man jetzt im Büro sitzt oder halt irgendwie Profisportler ist. Ohne Ehrgeiz, ja, machst du auch keine Fortschritte. Von daher sage ich halt immer, Ehrgeiz muss man mitbringen. Ja, es ist halt im Endeffekt ja, wie gesagt, du schon gesagt hast, durchgeknallt. Ich meine, viele verstehen nicht, wie wir 3000 Kilometer in 21 Tagen halt bei der Tour de France fahren. Ja, ich meine, dafür sitzen wir halt auch genug Stunden heute auf dem Fahrrad. Ja, im Jahr fahren wir um die 34.000 Kilometer. Das fahren halt manche halt mit dem Auto nicht. Und wenn ich das halt manchen Leuten halt, die nichts mit Radfahren am Hut haben, halt erzähle, ja, ich fahre 34.000 Kilometer mit dem Fahrrad, da gucken die mich an wie ein Auto und sagen, ja, das fahre ich nicht mit dem Auto. Also wie machst du das? Und ja, dafür sitzt man natürlich auch fast täglich dann auf dem Rad her.
Oft ist es ja so, dass kleine Jungs, kleine Kinder, auch Mädchen früh mit Fußball anfangen und dann da dieser Traum da ist, irgendwann Fußballprofi zu werden. Bei den allerwenigsten wird das ja Realität. War das bei dir ein Thema, dass du mal vom Profi-Radsport auch geträumt hast?
Oh, am Anfang gar nicht so, weil ich halt wirklich halt gar nicht so das Potenzial dafür hatte. Also weil ich mich einfach nicht gesehen habe, dass ich jetzt auf jeden Fall den Sprung schaffe, Profi zu werden.
Also es war wirklich nur ein Hobby, genau, am Anfang, ja?
Es war ein Hobby. Klar, mit Ambitionen. Ich denke, das hat jeder quasi, wenn er auch ein Hobby macht. Aber auf einmal kamen halt diese Ergebnisse rein und ja, dann war das halt wie so ein Selbstläufer. Und dann hat sich das erste Team gemeldet und dann hast du gedacht so, okay, krass, ich habe echt das Potenzial, Profi zu werden und ich kann es echt schaffen. Und klar, wenn sich das erste Team meldet, dann ist man natürlich nochmal extra motiviert und geht vielleicht nochmal den Step mehr, den man gehen muss. Und so hat es halt zum Schluss halt bei mir auch dann funktioniert.
Bis hin, wir haben es eben schon angesprochen, zu einem Etappensieg bei der Tour de France. Ehrlicherweise, ich bin im Radsport nicht so mega bewandert, aber mein Vater war immer ein riesen Tour de France-Fan und dadurch auch Radsport-Fan. Und da merkst du schon die Strahlkraft von diesem Event. Ist das dann also auch dein größter Sieg, dein größter Moment der Karriere gewesen? Oder ist dann vielleicht so ein Gesamtsieg mit der Mannschaft wie dieses Jahr vielleicht sogar noch größer? Was würdest du sagen?
Nee, also ein Einzelsieg ragt immer heraus. Also da muss man sagen, ein Einzelsieg oder ein Etappensieg bei der Tour, das steht auf 1, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr dabei zu sein, wenn man mit der Mannschaft, ja, das gelbe Trikot gewinnt, die Mannschaftswertung gewinnt, mit so einem Leader halt, wie wir es halt dieses Jahr hatten, mit Tadej Pogacar, der 6 Etappen gewinnt, das war einfach, ja, es war einfach eine Wahnsinns-Tour de France und da wächst man auch als Sportler nochmal ganz anders über sich hinaus. Ich hätte es damals oder ich hätte es letztes Jahr auch nicht gedacht, dass ich halt dieses Jahr so die Berge hochgefahren bin, wie bei der Tour, aber wie gesagt, wenn man so einen Leader hat, dann quetscht man das letzte Körnchen aus sich raus und ja, gibt dann nicht 100%, sondern gibt 100, wirklich 110%. Und ja, das dieses Jahr, die Tour de France, war natürlich was ganz Besonderes dann für mich, auch wirklich halt dabei zu sein halt und oder einen Fahrer auch zu unterstützen halt, der die Tour de France auch im Endeffekt gewinnt.
So eine Teamdynamik bei euch im Team. Du kennst ja auch Fußballmannschaften, du hast selber dann gespielt, vielleicht nicht mehr im Seniorenbereich, aber gibt's da was kann man da für Parallelen so feststellen? Weil es ist ja jetzt nicht so, du sagst, ihr kommt aus allen Ecken der Welt, dass ihr jeden Tag in der Kabine zusammenhängt und den Locker-Room-Talk habt, dafür dann aber bei Wettbewerben sicherlich einige Tage dann doch am Stück auch irgendwie zusammenhängt. Gibt's da Parallelen zwischen Radsportteams und Fußballteams?
Ja, ich denke schon. Was wir ja auch haben, klar, wir wohnen überall, also welche wohnen wirklich, viele wohnen in Spanien, welche wohnen in Italien.
Damit man bei gutem Wetter trainieren kann? Oder
ja, also es kommt drauf an. Also wie gesagt, wir haben auch einen Australier, der ist jetzt über den Winter halt nach Australien halt zurückgeflogen, oder ein Amerikaner, der ist jetzt nach Amerika wieder rüber geflogen. Also wie gesagt, die wollen natürlich auch ihre Familien sehen und machen und tun. Von daher sind die halt, ist das halt beim Radsport ganz cool, du bist halt nicht standortgebunden, halt wie es halt beim Fußball ist. Das ist, denke ich mal, der einzigste große Unterschied, weil im Endeffekt jetzt treffen wir uns im Dezember treffen wir uns zum Teamtrainingslager. So, dann haben wir 13 Tage Trainingslager dort. Es kann auch sein, wir sind eine Mannschaft von 28 Fahrern. Es gibt auch immer 2-3 Fahrer, mit denen ich gar kein Radrennen fahre. Mhm. Im Jahr, dass ich ihn gar nicht sehe. Weil die Mannschaften werden ja immer wieder neu zusammengemixt halt pro Rennen. Und teilweise fährt das Team ja auch 3 Rennen gleichzeitig an einem Tag. Das heißt halt, 3 verschiedene Mannschaften sind dann unterwegs. Also wir sind ja immer mit 7 oder maximal bei einer Grand Tour mit 8 Leuten unterwegs. Und da werden ja immer die Teams halt zusammengemixt. Aber mit dem Kern, mit der Kernmannschaft, wo man so ein bisschen drin ist, ist man extrem viel unterwegs. Als Beispiel, bevor der Tour de France ist man halt ja fast 3 Wochen im Höhentrainingslager zusammen. Man fährt da drauf, fährt man wieder die nächste Rundfahrt. Darauf die Tour de France. Also das sind halt schon 3 Monate am Stück fast, wo man mit der Mannschaft ja komplett zusammen ist. Also mit dieser Kernmannschaft halt, die der zum Beispiel die Tour de France fährt. Das gleiche ist halt beim Giro Italia oder bei der Vuelta de España. So halt, es ist immer halt quasi mit paar Leuten bist du halt ja 200 Tage im Jahr unterwegs, und aber dann halt nicht, dass du sagst, okay, ich komme wie jetzt hier beim Fußball, ich komme morgens um 8 hier hin und gehe um 15 Uhr, sondern wir hängen halt 24 Stunden dann aufeinander. Ja. Und das ist natürlich dann schon eine sehr intensive Zeit. Von daher denke ich, ist halt ja auch genauso ein Mannschaftssport halt wie halt auch beim Fußball, ja.
Wie viele Fußballfans gibt es denn in deinem Team jetzt zum Beispiel? Hat man da Bezug zu, oder bist du der Alien, der auch sich einen Fußballverein zu Hause ausgesucht hat?
Nee, gerade bei uns die Spanier natürlich, ne? Viele halt Barcelona, Real Madrid halt. Mhm. Dann die Italiener sind auch komplett fußballverrückt und halt auch die ganzen Betreuer, die wir halt haben, ne? Die sind halt auch immer, gerade wenn dann Champions League irgendwie eine deutsche Mannschaft gegen eine italienische spielt oder sowas, dann ist immer Feuer dahinter. Also dann, viele bei uns sind wirklich auch Fußballfan und gucken, und was immer ganz witzig ist, halt meistens ist ja bei der Tour de France, dann auch die Weltmeisterschaften, wenn die Weltmeisterschaften sind oder Europameisterschaften. Und dann kann man sich natürlich immer so ein bisschen gegeneinander halt sticheln, weil wir halt auch wirklich Betreuer halt aus Spanien, Frankreich, Italien, Belgien haben, also von überall her, und dann natürlich die Betreuer, die dann noch im Rennen sind, sticheln natürlich gegen die anderen Länder, ja.
Also Fußball ist definitiv ein Thema bei euch?
Ja, ein großes Thema, ja.
Hast du jemanden schon mal zum FC-Fan gemacht?
Nee, das tatsächlich noch nicht.
Oder zum Feind?
Nee, ja. Die fragen mich dann immer, ich habe einen belgischen Masseur bei uns im Team, der fragt mal, und wie hat der FC Köln gespielt? Und dann, wenn ich nicht antworte, dann war es schlecht. Wenn ich antworte, dann ist es top gewesen. Also dann haben wir gewonnen. Aber wie gesagt, wenn ich auf Rennen bin, auch dann, ja, wenn der FC spielt und ich kann es gucken, egal ob es jetzt auf dem Handy ist oder halt im Bett, auf dem Laptop oder selbst bei der Massage nehme ich dann den Laptop mit und gucke das Spiel halt. Ja, da ist einfach, deswegen wissen die hundertprozentig, okay, der ist Fan, ja.
Der ist drin, der ist infiziert.
Genau.
Was ist der wildeste Ort, an dem du mal geguckt hast?
Boah. Also wie gesagt,
ich meine, Massierbank ist schon eine Ansage.
Ja, also auf der Massagebank auf jeden Fall. Im Bus habe ich schon geguckt. Ich habe theoretisch, ich gucke überall. Also wenn der FC spielt, dann laufe ich auch mit dem Handy durchs Hotel. Ja.
Aber auf dem Rad hast du noch nicht geguckt. Hä? Auf dem Rad gab es das schon mal.
Das darf ich jetzt nicht sagen. Ist ja verboten.
Ist verboten, das ist richtig.
Ja. Hast du, ja, aber was ich meistens mache, ist dann Kopfhörer rein und dann lasse ich quasi den Stream laufen und dann höre ich ja trotzdem, was passiert. Und wenn dann irgendwie eine spannende Situation ist, dann schnell Handy raus, drauf gucken und dann geht's weiter.
Ja. Tipp für die Zukunft, kannst du ja auch das FC Live Radio auf die Ohren geben mit Guido Ostrowski, unserem
Live-Reporter.
Ja. Hast du auch schon gemacht. Das heißt, die Stimme wird dir bekannt vorkommen. Das ist eine Überleitung aus dem Traum, denn wir haben eine Regel, dass bei unserem Podcast der letzte Gast dem aktuellen eine Frage hinterlegt. Guido Ostrowski war da und der hat dir eine Frage mitgebracht. Hören wir mal rein.
Ja, hallo Nils, Guido Ostrowski hier, Kommentator vom FC Radio und Radio Köln FC Live. Der entspannte Teil mit Nikolas ist jetzt vorbei. Jetzt kommt die knallharte Frage, also mach dich auf was gefasst. Tour de France ist das Stichwort. Du bist ja schon einige Touren gefahren und wenn ich mich richtig erinnere, sitzt der da gerne mal 5, 6, 7 Stunden im Sattel und reist da hunderte von Kilometern ab. Was ich mich frage, wie vertreibst du dir gedanklich die Zeit? Was geht dir da die ganze Zeit durch den Kopf? Die noch anstehende Steuererklärung? Denkst du über den FC nach? Die vergangene Saison? Irgendwelche Highlightspiele? Über die Familie? Ja, erzähl einfach mal. Was denkt Nils Pollitt, wenn er sich da abstrampelt bei der Tour de France? Ist ja doch ein langer Ritt. Und es passiert ja meistens im Rennen nicht allzu viel. Also, würde mich sehr interessieren. Schöne Grüße ins Studio zu euch in den FC Podcast.
Also, dass wenig bei einem Rennen passiert, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Siehst du vielleicht anders.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, da kann man, also bei jedem Rennen, da kann man nicht irgendwie nachdenken oder sowas. Es ist halt mittlerweile, wir fahren halt mit 40, 50 km/h, 60 km/h über die Straßen, ja, und müssen halt immer da sein. Also da kannst du nicht irgendwie durch die Landschaft gucken oder sowas. Wie gesagt, mittlerweile, wir müssen achtsam sein, jedes Schlagloch auf der Straße, ja, jede Verkehrsinsel, dann passieren noch natürlich links und rechts, überholen dich Fahrer oder ja, selbst halt mit den Fans halt, ne, auch die am Streckenrand sind, ne, da musst du auch zu 100% musst du immer halt fokussiert sein und ja, wenn du nicht fokussiert bist, dann passieren natürlich auch schnell mal ja, schlimme Stürze halt. Wie gesagt, dadurch, dass wir einfach so viel Kilometer auf der Straße unterwegs sind, die können ja nicht jeden Kilometer absperren. Und wie gesagt, es ist ja schon 1000 Sachen passiert, ne? Also, dass jetzt ein Fan irgendwie eine Flagge irgendwie sich verhakt hat mit einem im Lenker, dass auf einmal von irgendwo dann ein Hund, der nicht angeleint ist, der aber quasi mit seinem Herrchen da am Straßenrand steht und das Radrennen guckt, auf einmal rennt der Hund halt ins Peloton, also ins Feld rein, ins Fahrerfeld rein. So, also man muss halt zu 100 oder zu jeder Zeit muss man wachsam sein und da hat man gar nicht drüber nach oder kann man nicht über Sachen nachdenken. Wie gesagt, und dann muss man natürlich auch noch die Taktik halt des Rennens halt, ne, das, die muss man auch dann noch lesen und denken, klar gibt's ab und zu mal auf Fahrten, die einfach von A nach B fahren, gerade wenn wir Gegenwind haben, will keiner so die Nase in den Wind stecken, ne, dann ist das alles ein bisschen gedrosselt mal, dann kann man auch mal mit Kollegen quatschen, aber wenn es halt ja, wenn es halt voll feuerfrei ist, dann muss man 100% fokussiert sein, dass man dann auch wirklich auf dem Rad bleibt zum Schluss.
Das unterscheidet dann wahrscheinlich auch in meinem Bild jetzt ein Jonas Hector, der einen Köln-Marathon in 3 Stunden läuft und mir, der einen Köln-Marathon in 5 Stunden läuft, weil ich dann schon irgendwann Beschäftigung für den Kopf brauche, dass ich mich dann mit irgendwas ablenke, aber dann ist es wahrscheinlich genauso im Radsport bei dir, wie du sagst, da ist Tempo, da ist Konzentration, ihr habt ja auch Teamtaktiken, ist auch so ein Thema, klar, jeder weiß im Fußball, da gibt's eine Taktik, da gibt's eine Aufstellung, da gibt's Prinzipien, der Trainer überlegt sich da was, aber Radsport ist ja auch hochtaktisch, ne? Ich habe jetzt schon gelernt, dass dein Team-Captain auch mal gerne die vorgegebene Taktik sprengt, weil er sich gerade nach was anderem fühlt. Aber vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben, wie so eine Taktik dich dann beeinflusst, wenn du 7 Stunden auf dem Fahrrad bist.
Ja, klar. Also im Endeffekt, wir haben vor jeder Etappe oder vor jedem Rennen haben wir auch ein Meeting, was dann so zwischen, sagen wir mal, 10 und 30 Minuten lang ist. Kommt drauf an, halt wie herausfordernd auch die Etappe ist und wie sehr wir auch wirklich den Sieg wollen. Ja, also.
Aber habt ihr dann zum Beispiel statt einer Taktiktafel mit 11 Figürchen, habt ihr dann so die Route?
Genau, zum Beispiel, wir haben ja dann auch die Teambusse haben wir ja. Oder wir haben einen Teambus und da ist halt, dann auch ein Fernsehen drin und dann gibt's bei uns halt immer eine PowerPoint-Präsentation. Ne? Da wird dann halt die Strecke präsentiert, wann Einschreibzeit ist, also quasi wenn wir mal Teampräsentation haben, wenn wir Start haben, wie gesagt, wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter das Rennen hat. Genau, dann geht man halt mal die komplette Strecke lang, halt welche Berge, wie steil die Berge halt sind, ne? Dass man einfach da Bescheid weiß, wie das Allgemeine des Rennens halt gerade ist. Und ja, dann wird halt entschieden halt, wer an dem Tag Kapitän ist, für wen gefahren wird, ja, wer Helfer ist, wer die in die Helferrolle schlüpft, wer vielleicht Co-Leader ist oder meistens, wir haben sogar 3 Co-Leader oder quasi ein Leader und 2 Co-Leader, falls irgendwas passiert. Die ich auf jeden Fall auch schon, die ja natürlich das versuchen halt, das Rennen dann zum Schluss zu gewinnen. Aber ansonsten halt, ja, wird halt wirklich alles, ich meine, mittlerweile gibt es so viele Kreisverkehre, so viele Verkehrsinseln, dann gerade die letzten 5 bis 10 Kilometer gehen wir dann wirklich haargenau durch und gucken halt, okay, ist der Kreisverkehr jetzt auf der linken Seite schneller oder ist auf der rechten Seite schneller? Ja, also wenn du mit dem Feld drauf kommst und der Kreis, eine Seite vom Kreisverkehr ist immer 2-3 Meter länger. So, das heißt halt, da wird halt haargenau geguckt, okay, wir müssen auf der linken Seite sein, weil 3 Meter, gehen wir einen 3 Meter längeren Weg, verlieren wir wieder an Positionen, 10 Positionen oder sowas. Und die wieder dann quasi aufzuholen oder gut zu machen, ist dann verschwendete Kraft. Von daher auch Kurven halt, ne? Wie kann man die Kurven zumachen? Wie kann man die Gegner halt im Endeffekt auch so ein bisschen schneiden, halt, dass man halt dann dass man die Position halt nicht verliert, gerade im Finale. Ja, das ist halt, wie gesagt, viele denken halt immer, wir fahren halt drauf los, aber wie gesagt, das, was wir eigentlich dort machen mit den Taktiken und gerade halt auch die Streckenkenntnis, die macht eigentlich das Rennen, muss man sagen, ja.
Das heißt aber auch, wenn du jetzt bei deinem allerersten Mal, war das dann vor 8 Jahren oder wahrscheinlich mit Corona-Pandemie noch mal ein bisschen davor, deine erste Tour de France, dann bist du auch die Strecken zum ersten Mal gefahren oder übt man die auch mal im Vorhinein?
Also wie gesagt, wir machen ab und zu machen wir Recons, also quasi wir fahren die Strecken im Voraus sogar schon mal ab, ja, dass wir genau wissen, jetzt wir fahren keine Flachetappe ab. Also das werden wir nicht machen. Also wir werden jetzt nicht sagen, okay, irgendwo in der Normandie zum Beispiel, wir fahren von A nach B so. Aber es gibt ja immer mal wieder auch Etappen halt bei der Tour, da war es ja auch schon mit Kopfsteinpflaster zum Beispiel, dass wir wissen, okay, da kommt der Sektor, da kommt der Sektor, also da kommt das Pflasterstück, da kommt das Pflasterstück, dass wir uns einfach die Strecke einprägen. Ja, das machen wir bei den Frühjahrsklassikern, machen wir es auch, da fahren wir auch die Strecke ab und zum Schluss ist Streckenkenntnis dort alles, weil du halt genau weißt, okay, jetzt kommt auf der rechten Seite, kommt eine Einfahrt, da kann ich noch mal ein paar Positionen gut machen und im Radsport ist halt sehr viel über Position fahren. Bist du nicht in der richtigen Position, da kannst du so stark sein, wie du möchtest, dann reißt das Feld irgendwann und man kommt ins Hintertreffen und wenn man einmal 30, 40 Sekunden hat, dann ist es auch extrem schwer, dann alleine wieder zuzufahren.
Wie gesagt, also sehr viel Taktik, sehr viel Know-how, was da mit drin ist. Wie groß ist so ein Team, was ihr noch um euch rum habt? Also du hast gesagt, ihr seid 28 alleine Fahrer. Wie groß ist so ein Staff-Betreuerstab?
Boah, bei uns, wie gesagt, wir haben 28 Fahrer. Dann mit sportlichen Leiter, Physios, Ärzten, Trainer, Diagnostiker, Aerodynamiker, also
das heißt, Aerodynamiker auch zum Beispiel.
Also es ist Ernährungsberater, sind wir, glaube ich, sind es fast nochmal um die 70 Betreuer, die wir haben, genau. Weil man halt einfach wirklich sagen muss, halt, wie gesagt, wir fahren halt wirklich schon manchmal 3 Rennen an einem Tag. Das heißt halt, wir brauchen 4 Mechaniker bei dem einen Rennen, 4 Mechaniker bei dem anderen Rennen und 4 Mechaniker wieder bei dem anderen Rennen. Also da sind halt schon fast, ja, sind 12 Mechaniker schon on the way. genau das gleiche mit Physios. Also das ist eine Riesentruppe, die da immer irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Und von da an geht es dann nur noch rund.
Und wenn ihr dann immer mit dieser Crew unterwegs seid, hat das auch so ein bisschen was von Klassenfahrt? Also weil da ja schon viele junge Menschen, vielleicht auch hauptsächlich Männer, gemeinschaftlich unterwegs sind. Und ich habe eben die Kabine angesprochen, da wird ja auch mal ein Spruch gedrückt, da wird Späße gemacht. Kann man sich bei euch auch vorstellen, dass ihr da so ein bisschen eingeschworener Haufen seid und da auch mal die ein oder andere Geschichte entsteht, die man vielleicht hier nicht im Podcast teilen darf?
So 110%, ja. Kann man so unterschreiben.
110%. Ja. Und gibt's dann da auch mal Phasen, wo du mal dir die JBL-Box schnappst und spielst mal ein paar Kölsch Lieder oder sogar die FC-Hymne oder sowas?
Ja, Musik vorm Rennen ist bei uns immer, aber da gibt es immer Streit halt. Also wer DJ ist, sozusagen. Nee, Kölsch Musik habe ich dann nicht ausgepackt, die bleibt dann lieber bei mir dann, die höre ich dann privat. Aber ja, wie gesagt, Musik ist auf jeden Fall ein großes Ding bei uns vor den Rennen, ja.
Wenn du wie beim Darts so einen Walk-On-Song hättest und es müsste ein Kölscher sein, welchen würdest du nehmen?
Boah, schwer. Ja, es gibt mittlerweile so viele gute Songs.
Gebe ich dir recht.
Boah, ist echt schwer.
Florian Hempel, ne, deutscher Darts-Spieler, war ja auch schon mal hier im Geißbockheim zu Gast. Der hat ja klassisch von Brinks Kölsche Jung, glaube ich, ist mittlerweile auf der Welt in gewisser Weise bekannt.
Hatte ich tatsächlich auch. Ich bin mal 6-Tage-Rennen in Bremen gefahren. Da haben die Fragen, die mich auch gemacht. Da hatte ich auch Kölsche Jung quasi gehabt. Aber mittlerweile gibt es halt so viele gute Lieder halt. Da müsste man sich echt nochmal entscheiden.
Müsste man mal sondieren. Bist du ein Karnevalsjack? Bist du da auch mal gerne unterwegs?
Ja, da die Saison natürlich dann extrem läuft, aber doch schon, wenn sie es anbietet, dann sehr gerne, bin ich sehr gerne dabei. Weil jetzt letztes Jahr hat's gut reingepasst, Karneval, aber jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wird, oder dieses Jahr hat's gut reingepasst, dann sind wir auch mit dem Karnevalswagen bei uns durchs Dorf gefahren, hatten da unseren Spaß. Aber dieses Jahr oder nächstes Jahr ist es natürlich jetzt so, dass dort die ersten Frühjahrsklassiker sind, genau an dem Wochenende, Karneval Samstag, Karneval Sonntag. Von daher hoffe ich auf den Rosenmontag.
Und dann Kostüm, Radsportler.
Letztes Jahr sind wir als Gärtner gegangen oder dieses Jahr sind wir als Gärtner gegangen. Also gemischt, Giraffe war ich auch schon oft. Da haben wir ja die Kölner Trainingstiere.
Richtig, erzähl gerne, wollte ich gerade drauf zu sprechen
mit Rick Zabel, André Greipel, Frederik Stürmann, mein Schwager und der Juri Hollmann. Und da haben wir die Gruppe mal aufgemacht und haben uns dann immer Tiernamen halt zugeordnet. Und
ihr André, fahrt zusammen Rad, genau, trainiert richtig, zusammen. Ja. Du bist die Giraffe gewesen.
Ich bin die Giraffe. André Greipel war der Gorilla. Rick Zabel war der Löwe. Juri Hollmann das Küken, weil der als letztes reingekommen ist. Und Frederik Stürmann wegen Freddy halt Fred Ferkel. Ja, Ferkel.
Das heißt, das ist schon mal eine Gruppe, die vielleicht relativ Köln-affin ist. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hier im Geißbockheim, hattest du auch deine Kinder dabei, beide auch FC-Fans, beide im Trikot rumgelaufen. Ist der FC bei euch am Esstisch auch mal Thema? Sind die beiden schon alt genug, um zu verstehen, was das hier alles soll?
Ja, tatsächlich, ja. Wie gesagt, mit meiner Tochter war ich sogar schon im Stadion. Da hatte ich bei dem Frauenspiel quasi. Letztes Jahr waren wir im Stadion gewesen und ja, fand sie super gut. Irgendwann wurden die 90 Minuten halt lang für sie. Aber trotzdem natürlich, wenn ich zu Hause bin und jetzt gerade 13 Uhr ist natürlich so, da sitze ich meistens noch im Rad und komme halt gerade zur zweiten Halbzeit halt rein vom Training. Wenn 13 Uhr Anstoßzeiten sind und ja, dann schnell duschen auf die Couch und ja, direkt FC an und klar, dann guckt mein Sohn natürlich auch mit. Ja, und jetzt letzte Woche, wo Damien Downs dann wirklich den Treffer macht, da hatte ich mein kleinster Sohn, der jetzt einen Monat alt ist, auf dem Arm und ja, bin hochgesprungen, er mit dem FC-Schnulli im Mund, wo meine Frau sagt noch, ey, du hast noch ein Neugeborenes auf dem Arm. Ich sage, ja, alles gut. Und
ist Teil der Erziehung hier.
Ja, das Schöne ist, aus meinem Wohnzimmer raus, wirklich, von der Couch aus sehe ich das FC-Stadion. Und ist immer ganz cool, wenn dann irgendwie, wenn ich DAZN gucke zum Beispiel, dann die hängen immer so ein bisschen hinterher.
Ja.
Muss man dann sagen, so 2-3 Minuten und ab und zu sehe ich dann quasi, wenn es dann wirklich dunkel ist, sehe ich schon die Pfeiler leuchten, wenn ein Tor gefallen ist und dann war ich immer. Dann sehe ich die quasi im Rücken halt und dann sage ich, jetzt gleich passiert ein Tor. Und die dann mit mir gucken, sagen, wo weißt du das denn? Ich sage, warte ab.
Ich habe so ein Gefühl.
Und dann, ja, ist es auch so.
Stellen oder Wette abgeschickt. Das ist ja genial.
Ja.
Hast du dann die Couch extra so rumgedreht, dass du nur peripher die Türme siehst oder wäre es auch anders?
Nee, ich habe die Türme im Rücken, aber halt, man sieht es halt dann bei guter, oder was heißt bei guter Sicht, man sieht es auch so, wenn sie anfangen zu leuchten, ja.
War das ein Kriterium beim Such des Hauses, des Eigenheims?
Nee, tatsächlich gar nicht.
FC-Stadion muss in der Sichtweite sein.
Tatsächlich gar nicht. Da stand vorher noch eine Mauer und da war das FC-Stadion noch gar nicht quasi, so im Blick. Und irgendwann, wo das Haus dann sich entwickelt hat und ich hatte tatsächlich erst ein großes Fenster auf der anderen Seite und dann haben wir es dann doch noch irgendwie gezwitscht, dass ich das quasi Richtung Stadion habe und dann stand mein Onkel auch dort und sagte, jetzt hast du Stadionblick. Ich sage, jetzt habe ich Stadionblick. Deswegen ist das gut, dass wir das große Fenster hier hingemacht haben.
Haus direkt und nochmal die Hälfte teurer oben drauf. Ja. Kannst du mit in die Annonce schreiben, wenn du es mal verkaufst.
Ja, Stadionblick. Andere schreiben Domblick und da fehlt noch ein Baum, aber ja, ich schreibe Stadionblick.
Stadionblick, hervorragend. Dass wir wissen, beziehungsweise auch die ganze Welt, dass du FC-Fan wurdest, gibt's ja auch eine Geschichte zu. Das war eben bei der Tour de France, wir haben schon heute ein paar Mal drüber gesprochen. Und die Tour de France selber hat auf ihrem deutschen Twitter-Account ein Foto geteilt, wo du auf dem Mont Ventoux hochfährst und eine riesen FC-Fahne gehisst ist. Und wie gesagt, der Tour de France deutsche Account postet selber folgendes Zitat. In Rio, in Rom, in Läbisch Prüm und Mont Ventoux, überall jedes Fans vom FC Kölle, ihr füllt dat verbink, Nils Pullit. Wie kam das dazu? Also haben die dich da gefragt, ob das stimmt oder wie kommt es zu dieser Geschichte? Eigentlich ja total skurril.
Oh ja, die quasi den deutschen Account machen der Tour, die wissen, dass ich der FC-Fan bin. Und tatsächlich war es halt an dem Tag oder einen Tag, bevor ich die Tour-Etappe gewonnen habe. Und genau an dem Morgen habe ich es erst quasi auf dem Weg zum Start, bin ich halt meine Messages durchgegangen und oder Verlinkungen halt auch bei Instagram. Und habe ich das Bild gefunden. Und dann habe ich es halt repostet. Halt mit der FC-Hymne. Und dann 5 Stunden später gewinne ich die Tour de France-Etappe. Und dann gab es natürlich dann auch Kontakt vom FC und fanden sie alle mega cool. Und
bist seitdem Mitglied beim ersten FC Köln.
Genau, richtig. Vorher war ich nicht Mitglied, aber jetzt haben sie mir die Mitgliedschaft dann auch geschenkt gehabt und waren unvergesslicher Tag.
Will nicht zu pathetisch werden, aber hat schon ein bisschen was von Magie, oder? Dass dann einmal der Geißbock gehisst wird da mitten in Frankreich.
So sieht's aus. Aber wie gesagt, man muss echt sagen, bei der Tour de France, also extrem viele Köln-Flaggen oder FC-Fahnen. Auch ich sehe extrem viele Leute, weil mir fällt es natürlich direkt auf, halt im FC-Trikot auch dort. Also finde ich cool. Oder dann hörst du halt auch, wenn er irgendwo, da meistens ist es in den Alpen oder Pyrenäen halt, dann spielen sie die Köln-Hymne ab und sowas. Ja, dann, wenn ich halt abgehangen bin, dann feiere ich halt mit denen. Ne? Finde sie halt immer ganz cool. Und, das ist schon cool, ja.
Aber jetzt sag doch mal, ihr fahrt da oder ihr heizt da mit 50, 60 km/h lang. Ich glaube, bergab sogar teilweise noch mehr. Und du erkennst trotzdem so Details wie FC-Trikots.
Ja, also auf der Flachetappen erkennst du es teilweise, aber meistens erkennst du es halt, die meisten Fans stehen ja berghoch, ne? Also wenn es bei einer Flachetappe da schießt du halt dran vorbei und dann erkennst du es nicht so. Aber halt quasi in den Bergen halt und dort ist ja auch quasi das ganze Fahrerfeld halt über Minuten verteilt. Ja, ne? Da fahren vorne, die fahren ihre Radrennen und dahinter die, die versuchen halt zu überleben, die Etappe. Und ja, wie gesagt, dann erkennt man natürlich sowas und dann ist es natürlich auch schön, dann ja wirklich Fans aus der Heimat zu haben. Ja.
Du bist schon ein passionierter Stadiongänger, hast du durchscheinen lassen. Gibt es ein Spiel, an das du dich am allerliebsten zurückerinnerst? Von allen Stadionbesuchen oder sonst auch, wenn du auf dem Fernseher geschaut hast?
Ja, weil ich ein extrem cooles Spiel war, war damals die Relegation gegen Holstein Kiel. Also das Rückspiel. Und wie gesagt, ich war auch im Conference League, war ich im Stadion gewesen. Ja, war auch einfach die Stimmung halt dann, ne? Das war dann schon nochmal anders und auch die Choreografien halt der Fans der Südkurve halt dort auch, ja, war was ganz Besonderes, ja.
Gab's schon mal ein Spiel, wo du dann nach Hause gekommen bist, hast schon gesagt?
Ah, doch, Spiel gegen Gladbach, wo Risse die Bude macht, das war auch richtig geil, ja.
Überragend. Ja. Da stand ich sogar auch damals im Block. Und das ist eigentlich, kannst du keinem erzählen, dass da ein Tor des Jahres vor der Kurve passiert, wo dann Marcel Risse auch noch hinrutscht.
Muss man sagen, das war ein richtig gutes Spiel auch, ja.
Du hast schon gezeigt, dass du sehr flexibel bist in den Orten, wo du FC gucken kannst, aber es gibt auch einen traditionellen Ort, wo du öfter mal hingehst. Wir haben dich mal im Rahmen der FC 24/7 Doku, unserem aktuellen Doku-Vorgänger, begleitet und da ging es zu einem Ort, zu einem Gartenhaus, der auch einen besonderen Namen hat.
Genau, also wir haben halt einen Freund von mir, der hat ein Gartenhaus. Früher war es ein nebenan, also er hat sein Haus und hatte halt noch so einen Stall halt, wo ja Hühner früher drin waren. Und dann hat er sich irgendwann ein Gartenhaus halt zugelegt. Und dann sind wir von dem Stall, das war der FC Hühnerstall, und sind wir ins Gartenhaus. Und ja, da, wo wir dann abgestiegen sind in dem Jahr, haben wir es halt getauft zur letzten Träne. Weil man weiß halt nie, was halt passiert. Und wie gesagt, ja, da treffen wir uns eigentlich immer. Ja, zum FC gucken, alle, die quasi, oder viele Leute viele Freunde halt dann aus Burbach, aus wo ich wohne, in Hürth-Burbach, genau, treffen uns und kommen da zusammen, gucken dort FC. Wir sitzen meistens immer mit 3-4 Mann sitzen wir immer zusammen, teilweise dann auch mal mit 8 Mann, dann wird das Gartenhaus schon ziemlich klein. Haben da einen schönen Kamin drin, von daher ist es auch immer schön warm. Und da waren schon die ein oder anderen wilden Abende dann auch dort geendet und wie gesagt, auch schon die ein oder andere Träne vergossen.
Wann wurde das letzte Mal eine Träne vergossen?
Ja, wo wir abgestiegen sind letztes Jahr. Da war, wo es dann klar war, okay, es ist vorbei, da war keine gute Stimmung mehr.
Und bei welchem Abend würdest du sagen, das muss ich unbedingt den FC-Fans erzählen, was wir da veranstaltet haben an dem Tag?
Oh, gute Frage.
Gibt doch bestimmt einen Abend, wo ihr heute noch sagt, das war legendär.
Ja, das letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob der FC zum Schluss gewonnen hat oder nicht, aber da hat der FC am 11.11. gespielt.
In Bochum.
In Bochum, genau. Ich glaube, war, ob es ein Unentschieden war oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber zum Beispiel, das war halt so ein Abend, halt auf einmal kamen immer mehr Leute und wir haben halt danach noch nach dem FC gucken, haben wir da ein bisschen eingetrunken und gemacht und getan und es war ein sehr, sehr schöner Abend dort, ja.
Feiern kann man in so einer Gartenlaube bestimmt gut. Es gibt ja auch so Fans, manche stechen sich ein Tattoo, andere, was haben wir noch für Beispiele, habe ich gelesen, im Trikot heiraten. Gibt es auch irgendwas, was du Verrücktes gemacht hast? Was ist dein Liebesbeweis für den FC?
Fan bleiben, ja, das auf jeden Fall. Nee, ich muss sagen, tatsächlich, mein einer Onkel, der hat auch der ist auch FC-Fan durch und durch. Geht zu jedem Spiel. Der hat auch dicken Geißbock quasi an der Wade tätowiert.
Und bei eurem FC Hühnerstall, das ist der Kaiser namentlich,
genau,
zu dem ihr immer da hinfahrt, der hat auch einen großen Gipsgeißbock im Eingangsbereich stehen, ne? Habe ich gesehen.
Ja, gibt's Geißbock. Tatsächlich gibt's auch wirklich eine Ziege dort. Die war auch, glaube ich, zu sehen in der Dokumentation. Unser Bootsmann, unser Glücksbringer.
Bootsmann ist der Name.
Bootsmann ist der Name. Ganz genau. Naja, ansonsten, ja.
Es gab doch auch mal, hast du auch erzählt, ein Huhn, was du dir gekauft hast.
Ja.
Hat nicht lange überlebt, aber hatte auch einen schönen Namen.
Genau, wir waren auf einer Hühnerausstellung und da habe ich gesagt, du, ich kaufe dir heute den Hahn, ja, der die Ausstellung gewinnt. War ein super schönes Tier. Ja, ist aber leider, wir haben da so ein kleinen Tränkbecken quasi, wo sie was machen konnten. Ja, ist er quasi ertrunken leider. Aber der Name war Helmes.
Helmes. Benannt nach unserem ehemaligen Stürmer. Genau,
Patrick Helmes, ja.
Patrick, liebe Grüße. Muss auch mal im Podcast vorbeischauen. Sonst noch irgendwelche Tiere oder Namen, die...
Das war es eigentlich, also muss man sagen.
Wie würde jetzt einen Hahn kaufen, den du dir heute kaufen würdest?
Boah, also ich kaufe mir, glaube ich, keinen Hahn mehr. Also, das war einfach nur so eine dumme Idee quasi, die wir da hatten. Von daher, ja. Nee, ein Hahn, das lassen wir jetzt mal, von Tieren lassen wir jetzt mal die Finger weg.
Okay. Kein Thielmann-Frettchen im Garten. Hasen oder sowas. Wer weiß, irgendwann werden die Kids auch mal groß genug, dass die dann auch wieder irgendwelche Haustiere wollen.
Ja, das stimmt.
Aber den Martel Erik Hamster oder so. Schauen wir mal. Zum Abschluss, dein Opa, Gladbach-Fan, als einziger in einer rot-weißen Familie. Wie ist denn so euer Umgang? Drückt ihr euch da auch Sprüche oder drückt man vielleicht sich sogar gegenseitig mal die Daumen?
Boah, jetzt mittlerweile kriegt er nicht mehr so viel mit halt, aber trotzdem, klar. Wo er noch fit war und da auch quasi ja Gladbach geguckt hat und so alles, dann kam schon mal der ein oder andere Spruch natürlich rüber. Aber ja, wir haben uns immer gut akzeptiert, sagen wir es mal so. Also er hat dann auch zum Schluss hat er im FC dann auch, ja, haben wir gewonnen, super. Und so wie die Opas dann halt sind, ne, so euer war gut, hätte Jutti, haben sie Jutti gespielt, ne, war in Ordnung, ne, kann man mit zufrieden sein.
Ja. Dein Kölsch ist gar nicht schlecht, war auch in der Doku zu hören. Wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, mein Opa ist auch Gladbach-Fan und er war so damals der Einzige, wo man schauen konnte, der dann Sky hatte. Ne? Wir waren früher noch so Teletext oder das höchste der Gefühle mal abends die Sportschau und er hatte dann auch Sky und es war eine Saison, 2-9 so um den Dreh, wo der FC das Hinspiel 4-0 gegen Gladbach verliert und wir das Rückspiel bei ihm auch schauen und Gladbach dann ungefähr 70. machen dieses 5-1 und da bin ich dann auch weinend nach oben, hab die letzten 15 Minuten nicht mehr ertragen können. Also ich kenne das mit einem Gladbach-Zweig in der Familie.
Ja, gut, da macht man nichts, ne?
Da machst du wirklich
gar nichts. Ja.
Und es ist ja leider auch Fakt, dass die Statistik gegen keinen Verein so schlecht aussieht wie gegen Borussia Mönchengladbach, ironischerweise. Es gibt keinen Verein, gegen den wir so oft verloren haben.
Ja.
Aber das soll jetzt hier nicht Platz im Podcast finden. welcher Spieler aus dem aktuellen FC-Kader wäre ein guter Radprofi?
Guter Radprofi? Boah, ich habe tatsächlich gesehen, die Dokumentation gucke ich mir ja auch ab und zu an.
Geliebter Fußballclub, auf jeden Fall reinschalten an die, die es noch nicht getan haben.
Genau, richtig.
Nutze ich den Werbeblock. Schön, dass du sie auch guckst, freut mich.
Ja. Nee, ich habe gesehen, Hübers, der kommt öfters da mit dem Rädchen gefahren, ne? Also, aber so von der Statur. Ljubicic, würde ich sagen. Also, das wäre eigentlich so schmal, schlank.
Ljubicic.
Ja, wenig Windwiderstand.
Mhm.
Halt, dadurch, dass er halt schmal ist. Ja.
Ist da Wadenumfang gar nicht so wichtig? Ich weiß, das Ex-Spieler Rafa Tsichos hatte bemerkenswert große Waden. Aber das ist ja beim Radsport, brauchst du gar nicht so
zu. Nee, wenn du Berghof fahren möchtest, brauchst du ja nicht viel. Ne? Brauchst du, ja, auch selbst das auch nicht so. Nee.
Okay. Nee, also, nur Kopf. Wille braucht man.
Wille braucht man, ganz genau. Also wenn ich jetzt sage, Tadej Pogacar, wenn man den von hinten sieht, dann wirst du nicht sagen, dass er Weltmeister ist, dass er schon zweimal oder jetzt dreimal die Tour de France gewonnen hat. Also wenn man nur allein von dem Bein geht, ne? Also deswegen darf man nie von dem Bein gehen.
Du bist in Köln geboren, wohnst jetzt hier direkt um die Ecke in Hürth. Ein Sportschau-Beitrag über dich hat dich mit folgenden drei Attributen beschrieben. Heimatverbunden, reflektiert, erfolgreich. Und du sagst selber, dass ganz, ganz viele deiner Teamkollegen oder generell Radsportkollegen zieht's ins Ausland. Die ziehen irgendwie, ja, überall hin. Und du hast dich dafür entschieden, trotzdem in Köln zu bleiben. Warum ist das so? Warum willst du hier am Ring bleiben?
Ja, es ist einfach ganz, wie gesagt, bei uns sind halt wirklich dadurch, dass wir halt nicht standortgebunden sind, ziehen natürlich dann viele auch in die Steuerparadiese, ne? Andorra, Monaco, San Marino, dort halt hin, um halt einfach Geld zu sparen. Aber das, wie gesagt, ich sag halt immer, man lebt halt nur einmal, ne? Und ich hab hier alles. Ja, meine ganze Familie, meine ganzen Freunde sind hier.
Der Stadionblick aus dem Wohnzimmerfenster.
Ganz genau. Ich liebe die Stadt. Ich liebe einfach die Atmosphäre hier. Die offene rheinländische Mentalität halt. Von daher sehe ich es halt nicht irgendwie wegzuziehen. Und selbst wenn es nur für 10-12 Jahre gewesen wäre, halt damals halt bin ich halt quasi in meiner Karriere. Ich glaube, das wäre so ein harter Einschnitt halt quasi auch für mich gewesen. Und ich bin einfach ein Familienmensch. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne unter Leuten ist. Ja, da bin ich hier genau richtig. Also für mich war es nie eine Option oder klar hat man mal drüber nachgedacht, aber eigentlich hat man immer gesagt, nee, wir bleiben hier, wir machen das, wir ziehen das voll durch. Und wie gesagt, das Trainingsgebiet ist für mich gut hier. Ich habe die Eifel um die Ecke. Oder was heißt um die Ecke? Schon ein Stück dorthin.
Für dich ist halt um die Ecke, also ja. Machen wir uns nichts vor.
Ich fahre viele Rennen in Belgien, ist da auch gut. Man muss nicht irgendwie lange, man hat keine lange Anreise. Man fährt mit dem Auto dann rüber Richtung Belgien. Infrastruktur ist super hier mit den Flughäfen, also ich komme überall hin. Von daher muss man einfach sagen, ist das hier einfach ein, ja, für mich der Place to be hier.
Home ist, wo der Dom ist. Ne? Dann freuen wir uns sehr, dass du die Kölsche Fahne und vor allen Dingen auch die FC-Fahne bis in die weite Welt hinausträgst und hoffentlich auch mal in Frankreich bei der Tour de France den Leuten zeigst, wer hier der wahre Verein ist. Zum Abschluss haben wir eine Rubrik, die sich auch mal wiederholt, möchte ich dir auch nicht vorenthalten.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Eine Nachspielzeit mit drei Fragen, die sich immer wiederholen. Wie sieht dein heutiger Plan noch aus? Was machst du heute noch so?
Ja, dadurch, dass ich jetzt vor kurzem mal Vater geworden bin, kommt meine Oma heute. Die hat den Kleinen noch nicht kennengelernt und meine Tante und tatsächlich auch der eine Onkel, der auch riesen FC-Fan ist. Und werden noch lecker Abendessen zusammen. Gibt geräucherte Forellen, selbstgefangene. Von daher ist auch was ganz Feines.
Angeln tut er auch noch.
Wahnsinn. Angeln tue ich auch noch, genau.
Trainiert hast du ja heute schon. Sprich, du setzt dich morgens erstmal aufs Rad, drehst eine Runde um die Ecke durch die Eifel und dann machst du so Späßchen wie den FC-Podcast.
Ganz genau, ja. Die Sachen sind am meisten so am Mittag, ja. Erstmal Training.
Frage 2. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Boah, ich sage das immer so, ich lasse das Leben. Also ich denke, jeden Tag sollte man im Leben genießen. Jeden Tag kommt so, wie er kommt. Ja, ich denke, ich habe schon sehr, sehr viel in meinem Leben erreicht. Der Weg ist nie zu Ende. Ja, also es wird auch noch viele Sachen auf jeden Fall kommen. Aber das nehme ich einfach so, wie es kommt. Und wie gesagt, auch nach meiner Karriere, ja, jetzt konzentriere ich mich erstmal aufs Hier und Jetzt und will bestmöglich halt mein nächstes Jahr auch wieder dann fahren. Wir sind gerade wieder voll in der Vorbereitung. Ende Januar geht's los mit den ersten Rennen. Da konzentriere ich mich immer erstmal auf das Jahr und was ich im Radsport noch erreichen möchte, ist natürlich Paris-Roubaix, wo ich Zweiter einmal, das will ich am liebsten einmal gewinnen. Aber ansonsten, ja, was nach meiner Karriere ist und was noch weiterkommt. Wie gesagt, ich habe schon viel erreicht. Ich habe Familienplanung abgeschlossen. Ich hab eine Frau, ich habe ein Haus. Also
3 FC-Fans als Kinder.
Ganz genau. Alle Mitglied.
Hervorragend.
Siehst du. Alles top.
Was ist das nächste Rennen, wo dich die FC-Fans anfeuern können, wo sie dich beim Radrennen verfolgen können?
Oh, ich werde das Bremer Sechstage-Rennen fahren. Das ist ja sowas, es gab früher, wenn vielleicht noch die ältere Generation kennen, es gab früher hier in Köln die Kölner Sporthalle Sechstage-Rennen. War auch immer ein großes Ding. Genau, in Bremen werde ich dort fahren, vom 10. bis zum 13. Januar werde ich dort aktiv sein und danach, ja, ist Mallorca Challenge. Also man muss halt ein bisschen weiter reisen, um mich dann irgendwie zu sehen. Das nächste Radrennen, was dann kommen wird, ist dann hier in Deutschland, ist der 1. Mai, Frankfurt-Eschborn, genau in Frankfurt, und ich hoffe, dass ich irgendwie in meinen Terminkalender reinbekomme, dass ich auch nächstes Jahr bei Rund um Köln am Start stehe.
Und wenn alles gut läuft, wieder Tour de France, bist du auch dabei?
Wenn alles gut läuft, auf der vorläufigen Liste bin ich, klar. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, kann viel passieren. Hoffe natürlich, dass ich fit bleibe, gesund bleibe, dass ich dann nächstes Jahr wieder bei der Tour am Start stehe.
Ich und der gesamte FC drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Was ist für dich der erste FC Köln?
Ja, einfach ein ganz, ganz besonderer Verein, ein Traditionsverein, ja, der, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, viele Höhen und Tiefen hat. Und ich denke einfach, dass der Verein lebt, oder die Stadt lebt auch den Verein, muss man einfach dazu sagen. Ne? Ohne den FC wäre auch Köln nicht das, was es eigentlich ist. Und man muss einfach sagen, jedes Spiel, egal wie sie spielen, ja, wie auch wenn mal gebäckert wird oder wenn gefeiert wird, das Stadion ist ausverkauft, es ist einfach immer was ist einfach das reine Energiestadion, ist mehr oder weniger eine Pilgerstätte ja für die Kölner, und einfach ist einfach was ganz Besonderes, und ich denke, jeder FC-Fan liebt diese Atmosphäre, und da muss man auch echt sagen, dass wie ich gesagt habe, einfach der FC gehört einfach mit auch zu der Stadt.
Schöner kann man es kaum sagen. Nils, hat mir große Freude gemacht. War ein schöner Einblick mal abseits des Fußballs in einen anderen großen Leistungssportbereich und trotzdem auch mit einer schönen Verbindung zum FC und tollen Geschichten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Hat mir große Freude gemacht. Liebe FC-Fans, auf jeden Fall abchecken und supporten. Nils hat auch Instagram fast 100.000 Follower. Das schaffen wir doch mit dieser Folge, dass das sechsstellig jetzt wird bei Instagram, würde ich sagen.
Ja, ich hatte die 100 schon, aber ich bin so faul da springen ja manchmal die Follower wieder ab. Ja,
dann haben wir eine Challenge. Ansonsten freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und ein Follow, ganz, ganz wichtig. Folgt unserem Podcast auf allen Kanälen. Nils, bis bald. Danke dir. Wir sehen uns im FC-Stadion, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank.
Danke. Danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.